Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 10. Juni 2020 und hier stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages.
Und wieder so eine vollgepackte Sportwoche. Es ist nicht wahnsinnig viel Unterschiedliches, aber das, was ist, begleitet uns tatsächlich täglich und dann auch kontinuierlich. Also berichten wir darüber, damit ihr Bescheid wisst.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan-Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Sensation, Fußballwunder, Pokalmärchen. Alles kalter Kaffee. Es kam, wie es dann doch kommen musste. Der haushohe Favorit Bayer Leverkusen hat's geschafft und steht, stand jetzt am 4. Juli im DFB-Pokalfinale. Wir sprechen gleich ausführlich darüber, schauen aber kurz erstmal auf die weiteren Themen heute.
Natürlich haben wir auch heute wieder ein Geburtstagskind, ein Sportler, der in seinem Bereich ja alles gewonnen hat, was man gewinnen kann und letztlich eine lebende Legende ist. Und auch in Sachen Sportgeschichte haben wir heute jemanden rausgesucht, die ja auch eine Legende ist, auch seit Jahren schon eine Legende ist und gerade in ihrer Sportart in Deutschland.
Und mit ein bisschen Sorge wollen wir heute nochmal ein Thema ansprechen, mit dem sich gestern Abend eine Doku der ARD befasst hat. Es geht um Medikamentenmissbrauch im Sport und nachdem die TSG 1899 Hoffenheim ihren Trainer gefeuert hat, fragen wir einen unserer Experten, wie es im Kraichgau wohl weitergehen mag.
Und Basketball haben wir auch noch im Programm. Unser Basketball-Experte Daniel Wellmann, der nennt uns gleich noch ein paar Erfolgsfaktoren von Ratiopharm Ulm. Jetzt schauen wir aber erstmal auf das ausgebliebene Wunder von Völklingen, auf das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer 04 Leverkusen.
Stand jetzt aktuell.
Über diesen Halbfinal-Pokalabend können wir schnell wieder den Mantel des Schweigens decken, denke ich. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts Überraschendes zu sehen. Viertligist ohne Spielpraxis gegen Erstligist im Rhythmus stand drauf, ja, und war letztlich dann auch drin. Ein deutlicher Klassenunterschied und der erwartete Sieg des Favoriten. Ohne Zuschauer greifen eben auch im Pokal die ganz normalen Naturgesetze.
3:0 ging es am Ende aus für Bayer Leverkusen beim 1. FC Saarbrücken und die hatten ja die Marschroute ausgegeben, die ersten 20 Minuten irgendwie überleben und dann klappt das schon irgendwann, vielleicht den Favoriten etwas zu ärgern, aber diese Marschroute, die ging eigentlich sofort schief, denn schon nach 11 Minuten, da klingelte es für Bayer Leverkusen. Saarbrücken hatte sehr tief am eigenen Strafraum angefangen, dort verteidigt, letztlich auch Corona-Präventionsabstände eingehalten und dadurch überhaupt keinen Druck auf die Leverkusener ausüben konnten. Und dann gab es einen steilen 30-Meter-Chip von Demir Bay auf Diaby im Strafraum und er hatte keine Mühe, dann zum 0:1 zu vollstrecken. Und so ging es dann auch letztlich munter weiter. Bayer spielte Passstaffette um Passstaffette, drängte auf das zweite Tor, Torhüter Batz im Tor der Saarbrücker, der bekam zwar einiges zu tun, musste dann aber doch trotz einiger Paraden auch hinter sich greifen. Alario, der nutzte nämlich die schlechte Abstimmung in Saarbrückens Defensive eiskalt zum 0:2. Da waren erst 19 Minuten gespielt. Saarbrücken selber kaum mit Ballbesitz und wenn sie mal den Ball hatten, dann endete die Herrlichkeit meist schon an der Mittellinie. Bayer machte das Spiel, hatte eigentlich permanent über 80% Ballbesitz. Hatte nur das Problem, dass sie einige Male das Tempo etwas zu sehr verschleppten und dann auch im Abschluss die nötige Präzision vermissen ließen. Daher schlug sich die Dominanz der Werkself dann auch nicht zu sehr in weiteren Toren nieder. Saarbrücken dann zu Beginn der zweiten Hälfte etwas druckvoller, konnte sogar mal ein wenig Zug zum Tor entwickeln, aber letztlich auch weil Bayer sie zunächst gewähren ließ, mit der Führung im Rücken es nicht mehr mit den Defensivaktionen so ganz genau nahm. Aber dann gnadenlos zugeschlagen, als sich die Chance bot, die Führung wieder auszubauen. Bellarabi, der war nach der Pause für Wirtz gekommen und der wurde erneut von Demir Bay mustergültig eingesetzt von der Grundlinie. Schönes Zuspiel und dann musste Bellarabi gar nicht mehr allzu viel Schwieriges machen, sondern konnte zum 3:0 vollstrecken in der 58. Minute. Das war's dann auch mit Toren. Leverkusen brachte das Spiel souverän über die Bühne, hätte durchaus höher gewinnen können, ließ aber letztlich zu viel liegen, scheiterte auch ein paar Mal am guten Keeper Batz, aber zog am Ende dann souverän ohne viel Mühe zum vierten Mal ins Finale des DFB-Pokals ein.
Kleiner Spaßfakt am Rande. Das letzte Mal war es übrigens unter Bruno Labbadia 2008-2009, der jetzt im Moment ja mit Hertha ziemlich gut gestartet ist in seine neue Aufgabe. Aber damals, das fand ich richtig mies. Der hat gefühlt die Nummer abgeschenkt, nach der Saison sowieso Bayer Leverkusen verlassen und dieses Spiel damals gegen Werder Bremen war komplett uninspiriert. Das plätscherte so vor sich hin. Werder gewann 1-0. Aber es war mein erstes Pokalfinale als Stadionmoderator bei den Pokalfinals. Also das habe ich noch ganz tief im Herzen. Allerdings war es ein bisschen langweilig, möchte man sagen. Aber du hast es wieder perfekt zusammengefasst. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte es für mich jetzt nochmal ein bisschen runterbrechen. Ein Pokal-Halbfinalabend als Geisterspiel ist tatsächlich das Bitterste, was man sich so vorstellen kann. Gerade wenn dort ein Regionalligist dabei ist, der wirklich extrem davon lebt, dass ihn die Fans einfach nach vorne tragen und immer wieder so ein kleines Wunder möglich machen. Aber da macht sich dann doch der Klassenunterschied so sehr bemerkbar. Das wird heute Abend bei Bayern gegen Frankfurt nicht so sein. Da begegnet man sich auch ohne Fans mehr oder weniger auf Augenhöhe. Aber das war gestern so traurig für die Saarländer, wirklich.
Stand jetzt aktuell.
Gestern Vormittag lief dann plötzlich die Meldung über den Ticker. Die TSG Hoffenheim trennt sich von Trainer Alfred Schreuder. Das kam für viele komplett überraschend und man stand doch etwas verwundert davor. Wir wollen ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und deshalb fragen wir mal nach bei einem, der sich auskennt in Sachen Hoffenheim, bei Marco Ripanti von den Hoffenews. Hallo Marco.
Hi.
Sportlich sieht's für die TSG doch eigentlich ganz gut aus. Platz 7 Europa League ist Stand jetzt sogar noch erreichbar. Kam die Trennung für dich auch so überraschend wie offensichtlich für Fußball Deutschland im Allgemeinen?
Absolut. Also wenn heute mit allem zu rechnen gewesen wäre, aber nicht mit der sofortigen Entlassung von Alfred Schreuder. Man hatte vielleicht im Vorfeld schon mal einen oder anderen Gedanken daran verschwendet, ob man auch die nächste Saison mit ihm begehen möchte. Aber ich glaube, und das waren ja auch schon die Gespräche oder die Diskussionen für diese Saison, dass es einfach in der Vorstellung der Kaderbildung vielleicht Dissonanzen gab zwischen Clubführung und Trainerteam. Und wenn es da eben halt keine Übereinstimmung kommt, dann ist so eine Trennung eigentlich ein logischer Schritt. Allerdings hätte man meiner Meinung nach damit auch bis Saisonende warten können.
Warum hat man aus deiner Sicht jetzt diesen Schritt vollzogen? Die Erklärungen aus Hoffenheim, die da per Pressemitteilung rausging, sind ja ein bisschen kryptisch. Da kann man nicht so viel rauslesen.
Ja. Uneinigkeit in wichtigen Detailfragen war, glaube ich, der Text. Detailfragen sind, glaube ich, nicht die Fragen, die man jetzt zwei Wochen vor Saisonende irgendwie klären muss. Und wenn man da nicht übereinander kommt, dann ist das vielleicht auch ein Thema, was man in der nächsten Saison hätte tragen können. Irgendwo scheint es nicht zu passen und ich glaube auch, dass wir ja gerade einen massiven Schwund haben bei talentierten jugendlichen Spielern. Also die Abgänge nach Bayern und Schalke von Çalhanoğlu etc. Könnten da unter Umständen auch eine Rolle gespielt haben, dass man vielleicht dachte, okay, wir verlieren jugendliches Potenzial, weil sie einfach keine Chance haben, in der Stammelf zu spielen oder in der ersten Elf irgendwie reinzurutschen. Aber so genau, was der Grund war, wird wahrscheinlich ewig intern bleiben. Fakt ist aber auch, dass Alfred Schreuder so mit dem Kader, der jetzt da war, wohl nicht in die neue Saison gehen wollte.
Er hatte jetzt aber auch eine kleine Hypothek, die er gleich mitgekriegt hat, als er seinen Dienst im Sommer letzten Jahres angetreten hatte. Denn zum Beispiel Nico Schulz, Amiri, Demir Bay, das waren ja alles Leistungsträger bei Hoffenheim, die ihm dann quasi vor der Nase wegverkauft wurden.
Absolut. Und das war ja auch irgendwie vor einigen Monaten schon zu hören, dass er nicht ganz so glücklich mit dieser Entscheidung war und auch gerne adäquaten Ersatz gehabt hätte. Aber er hat dann nun mal das Beste aus dem Kader gemacht. Und also ich war mit Sicherheit auch einer der größeren Kritiker von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Aber wenn man auf die nackten Zahlen schaut oder wenn man halt Freund von guten Ergebnissen ist, dann ist das, was da jetzt in der Tabelle steht, mit der Aussicht auf Europa, 4 Spieltage vor Schluss, absolut als erfolgreich zu bezeichnen, muss man sagen, mit dem Kader, ja. Und jetzt auch mit Nachbesserungen, die in der Winterpause gekommen sind, hat man versucht, das Ganze ein bisschen aufzupushen. Aber dann haben wir natürlich noch die Verletzten-Misere gehabt. Und unter all diesen Aspekten war die Arbeit von Alfred Schreuder wirklich gut, ja, von daher glaube ich mal, dass die Gründe einfach in der Saisonplanung für nächste Runde waren.
Sebastian Rudi soll ein so ein Streitpunkt gewesen sein. Den hätte Schreuder gerne wieder verpflichtet. In der Clubführung sieht man das offensichtlich anders.
Ja, also wahrscheinlich. Aber ob es dann der Eintracht nahe gehangen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen. Es gibt zahlreiche Rückkehrer. Kevin Vogt fällt mir da spontan ein, der auch kommen würde zur neuen Saison wieder und wahrscheinlich unter Alfred Schreuder keine Rolle mehr spielen würde. Vielleicht war auch da nochmal ein Diskussionsbedarf notwendig. Und in der Summe war mit Sicherheit eine Trennung abzusehen. Aber nochmal, es ist 4 Tage vor Schluss. Irgendwie komisch, ja, also dass man so abrupt abbricht. Am Freitag spielt Leipzig mit Nagelsmann vor der Tür. Ich weiß nicht, also man hätte es vielleicht noch abwarten können.
Jetzt hat man Nagelsmann natürlich auch immer vor Augen, wenn man an Hoffenheim denkt. Der hat ja auch die letzten Jahre dort sehr geprägt. Ist ja irgend sowas wie ein kompletter Gegenentwurf eigentlich zu Alfred Schreuder. Wenn man sich Nagelsmann vor Augen führt, einer, der sehr nach außen geht, sehr charismatisch, sehr impulsiv ist. Schreuder dagegen eher ruhig, sachlich, akribisch. Passte das einfach nicht, die Art von Schreuder zu Hoffenheim?
Man wusste ja, wie Alfred Schreuder ist. Also es war ja kein Unbekannter in Hoffenheim. Also wir haben diese Zeit dort verbracht und jetzt seine Arbeit als Co-Trainer in Amsterdam war auch gut bis herausragend, die Ergebnisse der Mannschaft. Es war halt, glaube ich, jetzt so sein erster Einstieg, sage ich mal, als Frontsau von einer Mannschaft und auch mit der Entscheidungskompetenz quasi den Teams die Spiele aufzudiktieren, also die Spielweise zu bestimmen. Und vielleicht hat das einfach nicht zu dem vorhandenen Kader gepasst. Ja, das ist ja auch immer so, wenn du als Trainer, der neu in der ersten Reihe sitzt quasi, mit dem vorhandenen Material eine Spielidee umsetzen möchtest, und das passt nicht, dann kommt es eben halt zu diesen Konflikten. Und jemand wie Nagelsmann, der hatte mehr als eine Spielidee, ja, und konnte quasi auch aus dem Vollen schöpfen, was den Kader betraf. Da waren Personen dabei, die quasi alles spielen konnten. Und jetzt ist man da ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber er hat sich angepasst, muss man sagen. Er hat es jetzt wirklich bis zum Ende hervorragend durchgezogen. Und wie gesagt, das ist ein überraschender Einschnitt gewesen. Und mal gespannt, wie die Mannschaft das die nächsten jetzt 4 Spiele aufnimmt.
Gespannt kann man auch sein, wer denn als Nachfolger gehandelt wird, kommen soll. Jetzt behilft sich Hoffenheim ja erstmal mit einer internen Lösung für den Rest der Saison. Aber im Sommer heißt es, kommt ein neuer Cheftrainer. Gibt es da schon Namen? Gibt es da auch vielleicht ein Anforderungsprofil, was du jetzt schon direkt hättest an den potenziellen Nachfolger? Wer könnte es aus deiner Sicht werden?
Ach, wir haben jetzt im Vorfeld hier bei uns in der Gruppe auch durchgehend mal die zur Verfügung stehenden Trainer mal durchgegangen. Aber wie ich jetzt die TSG einschätze, wird man da wahrscheinlich genauso eine Überraschung aus der Tüte ziehen, wie es mit Alfred Schreuder auch war. Also natürlich kursieren Namen wie jetzt Kovac, Klinsmann, Nuri, ja, aber das ist alles nichts, was, glaube ich, wirklich zur TSG passt. Und ich glaube, dass man sich zuerst Gedanken über die Ziele für die kommende Saison machen muss, ja, und wie weit man dann eben eine Kaderplanung auch vorantreiben möchte mit einem neuen Trainer und da eben Eingeständnisse macht bezüglich auch in die Wünsche und Ideen, die ein neuer Trainer hat. Also wenn man wirklich einen qualifizierten Topmann an Land holen möchte, dann wird der auch, sage ich mal, nicht mit dem Kader, der jetzt da ist, beziehungsweise auch nicht nur mit denen, die jetzt zurückkommen und ausgeliehen waren, in die neue Saison gehen, sondern da wird man wohl oder übel irgendwo auch Nachbesserungen vornehmen müssen. Und da ist noch ein ganzes Stück zu gehen. Und ich denke mal, wenn es im September weitergeht, in der neuen Saison, dann hat die Vereinsführung jetzt eine ganze Menge zu tun in den nächsten Wochen, da jemanden zu finden.
Viel Arbeit für Hoffenheim. Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Stand jetzt ist also erstmal Alfred Schreuder raus und eine Interimslösung aus dem Verein da. Das war Marco Ripanti von den Hoffenews. Danke, Marco.
Ich danke dir, Malte.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist eine kreative Idee aus Düsseldorf, ein Stabhochsprung-Wettbewerb in einem Autokino. Die Veranstaltung nennt sich Flight Night, wird am Freitagabend abgehalten und verspricht Top-Leichtathletik mit Stars wie Raphael Holzdeppe zum Beispiel. Und vor Zuschauern 230 Autos passen rein und die sind auch dabei. Stand jetzt ist schon alles restlos ausverkauft. Eine Top-Idee, unser Top des Tages.
Und unser Flop des Tages ist der US-Tennisverband USTA. Der entlässt nämlich 110 Mitarbeiter. Und der Grund ist, der Verband muss sparen, um die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bekämpfen und um sicherzustellen, dass die US Open weiterhin, so heißt es, ein Weltklasse-Event bleiben können. Es wird also wieder auf dem Rücken der Kleinen ausgetragen.
Geburtstagskind des Tages.
Ist heute ein echter Volltreffer. Ralf Schumann, nämlich weltweit einer der erfolgreichsten Sportschützen aller Zeiten, zu seiner aktiven Zeit nahezu konkurrenzlos mit der Schnellfeuerpistole und Deutschlands erfolgreichster olympischer Schütze.
Dreimal Olympiasieger, viermal Weltmeister, 13-mal Europameister. Das ist nur ein kleiner Auszug aus Schumanns Medaillensammlung, die er in seiner aktiven Zeit zwischen 1977 und 2012 in über 700 Wettkämpfen angelegt hat.
Und das schaffte er trotz großer Widerstände zu Beginn seiner Karriere. Seine ersten Trainer, die hielten ihn nämlich für zu klein und schickten ihn nach ersten Versuchen mit dem Gewehr wieder weg. Schumann landete danach kurz beim Gewichtheben.
Ja, aber da war er auch nicht sonderlich erfolgreich. Schumann konnte sich auch da nicht durchsetzen und nahm daraufhin die Pistole in die Hand. Erst die Luftpistole, dann später die Schnellfeuerpistole.
Und damit kam der große Erfolg und das während seiner langen Karriere angesammelte Wissen und seine Erfahrung, die gibt er mittlerweile als Trainer weiter und als Tuner von individuell maßangefertigten Pistolengriffen.
Außerdem engagiert er sich karitativ beim Suchthilfeverband Blaues Kreuz und für Straßenkinder in Lateinamerika und er tritt aktiv für seinen christlichen Glauben ein.
Heute wird er 58. Happy Birthday, Ralf Schumann.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 10. Juni 1995 schrieb eine zierliche junge Frau Sportgeschichte. Regina Halmich nämlich, die gewann als erste deutsche Frau einen WM-Titel im Boxen. Es war der Grundstein einer steilen und sportlich absolut herausragenden Karriere.
56 Kämpfe, 54 Siege. 16 davon durch K.O. Einmal gab es ein Remis und nur einmal verließ Halmich den Ring geschlagen. 12 Jahre lang verteidigte Halmich ihren Titel ohne Niederlage. Sensationelle Zahlen, mit denen sie die anfänglichen Spötter mit all ihren Macho-Sprüchen, die da so aufkamen, ganz schnell verstummen ließ.
Nur einmal, da musste Halmich tatsächlich aber auch ihre Fäuste sprechen lassen, um einen dieser Spötter zum Schweigen zu bringen. Und zwar war es der Kampf, der sie in Deutschland trotz aller Titel erst so richtig berühmt machte. Ihr Kirmeskampf im Fernsehen gegen natürlich Stefan Raab. 2001, da sahen bei Pro7 knapp 7,5 Millionen Menschen zu, wie das Fliegengewicht Regina Halmich dem 37 Kilogramm schwereren Lästermaul Stefan Raab ordentlich eins draufgab. Erst verbal.
Du bist zwar gut mit deiner Klappe, aber ich hab's in der Faust. In deine Fresse kann man einfach nur reinschlagen.
Und dann auch im Ring. Raabs Nase brach, Halmich brach durch, medial und in der Gunst auch des Publikums. Der Playboy klopfte an und auf einmal landeten ihre Kämpfe sogar im Hauptprogramm des ZDF. 5 bis 7 Millionen Zuschauer zog sie dann vor die Mattscheibe, wenn sie zu den Fights angetreten war. Ihren Abschiedskampf 2008 sahen sogar 8,6 Millionen Zuschauer.
Halmich war ein Star und das Frauenboxen in Deutschland plötzlich nicht nur akzeptiert, sondern sogar ein Quotenknüller. Doch mit Halmichs Karriereende nahm dann auch das Interesse an boxenden Frauen relativ schnell wieder ab.
Ja, aber nicht nur das Frauenboxen hat bei uns mit Quotenschwund zu kämpfen, sondern das Boxen ganz allgemein. Es fehlen aktuell einfach auch die charismatischen Zugpferde, wie eben eine Regina Halmich oder ein Henry Maske.
International jedoch genießt Boxen da einen ganz anderen Stellenwert. Übrigens auch das Frauenboxen, da wird richtig gutes Geld verdient. Und vielleicht stößt ja bald wieder eine deutsche Boxerin in die Weltspitze vor, wie Halmich damals, wie zum Beispiel aktuell Sophie Alisch. 18 Jahre ist sie, kommt aus Berlin und hat, stand jetzt in 5 Kämpfen, 5 Siege gefeiert.
Trainiert wird sie übrigens von Thorsten Schmitz und der weiß, wie man Boxerinnen nach vorne bringt. Das hat er mit Regina Halmich eindrucksvoll bewiesen.
Stand jetzt aktuell.
Andreas, bist du gestern nach dem Pokalkick gleich ins Bett oder hast du noch weiter Fernsehen geguckt?
Ja, ich war zugegebenermaßen dann um so eine Uhrzeit doch schon ziemlich müde, aber dann bleibt man beim Zappen dann doch nochmal hängen. In der ARD gab es eine spannende Dokumentation über den Schmerzmitteleinsatz im Fußball. Also, wenn wir Schmerzen haben, dann halten wir das entweder aus oder nehmen eine Paracetamol, eine Ibuprofen. Das machen Fußballer auch, aber eben nicht nur, wenn irgendetwas wehtut. Sie machen das durchaus deshalb auch, weil sie Leistungsfähigkeit steigern wollen. Und es sind viel, viel mehr, als ich das gedacht hätte.
Und deshalb heißt diese Doku in der ARD auch Geheimsache Doping, hau rein die Pille. Hajo Seppelt und seine ARD-Doping-Redaktion haben für diesen Film ein Jahr lang recherchiert, zusammen übrigens mit der gemeinnützigen Organisation, dem Rechenzentrum Korrektiv. Sie haben mit 150 Bundesligaspielern, Ex-Profis, Trainern und Teamärzten gesprochen.
Und sie haben eine Befragung unter 1100 Fußballerinnen und Fußballern durchgeführt. Gut, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber die Zahlen sind schon bemerkenswert. Sie sind beeindruckend, denn fast die Hälfte aller Befragten gaben genau das an, was wir schon gerade angerissen haben. Sie greifen regelmäßig zu Schmerzmitteln, und zwar auch dann, wenn sie gar keine akuten Schmerzen oder Verletzungen haben, sondern einfach, um leistungsfähiger zu sein. Das muss man sich mal vorstellen, denn das geht ja generell auch auf den Körper. Wenn man über einen längeren Zeitraum Ibos genommen hat, der weiß, dass man da auch zum Beispiel noch Pantoprazol dazu nehmen muss, weil das Ganze auf den Magen schlägt und so weiter. Aber das wird in Kauf genommen, um mehr leisten zu können. Das ist verrückt.
Mit Schmerzmitteln dopen, und das ist auch noch legal, denn Schmerzmittel wie Ibo und Co., die stehen gar nicht auf der Dopingliste, Stand jetzt jedenfalls. Das könnte sich aber nach dieser Doku eventuell ändern, denn wenn zum Beispiel Neven Subotic in diesem Film sagt, Ibuprofenpillen werden wie Smarties verteilt, dann ist das doch schon was, was aufhorchen lässt.
Ja, und er hat immerhin über 14 Jahre Fußball auf dem Buckel und vieles erlebt, zumal ja auch gar nicht klar ist, welche Folgen dieser massive Einsatz solcher Schmerzmittel haben kann. Und auch das ist ein Vorwurf in diesem Film, die Spieler würden gar nicht umfassend über Folgen und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Pille rein und gut ist, scheint es bei vielen Clubs dann wohl auch zu heißen, aber das kennen wir ja auch von Dopingsündern, die einfach nur gesagt bekamen, nimm das hilft dir, keiner fragt, was das ist. Bei Schmerzmitteln weiß man's eher, aber das macht's ja auch nicht besser, sondern man füttert die Sportler dann quasi sogar damit an.
Und das wird in diesem Film auch deutlich, eben nicht nur Profis, sondern auch im Amateurfußball oder auch in der Kreisklasse ist dieser Schmerzmitteleinsatz gang und gäbe, und deshalb will sich der DFB die Sache auch mal etwas näher angucken, denn so sagt Präsident Fritz Keller in dem Film, Sport sei zur Gesunderhaltung gedacht. Und nicht dafür, dass man sich kaputt macht. Also Geheimsache Doping, hau rein die Pille, gibt's auf Abruf in der ARD-Mediathek. Wenn ihr es noch nicht im Fernsehen gesehen habt, schaut mal rein bei den Kollegen. Lohnt sich auf jeden Fall, sehr erhellend.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Wir erleben heute Mittag das Comeback der Tischtennis-Bundesliga. Die wird heute mit den Playoff-Halbfinals fortgesetzt. Werder Bremen und der erste FC Saarbrücken treffen dort aufeinander. Morgen sind dann im zweiten Halbfinale Borussia Düsseldorf und der TTF Ochsenhausen dran.
Zuschauer sind natürlich auch hier keine zugelassen und auch sonst gelten strenge Hygienebestimmungen. So wird zum Beispiel auch kein Doppel gespielt. Sollte es nach 4-Einzeln 2-2 stehen, dann wird noch ein fünftes Einzelmatch ausgespielt, um die Entscheidung herbeizuführen. Und wie schon beim Düsseldorf Masters vor anderthalb Wochen, wir haben ja darüber berichtet, wird auch die Tischseite während der Duelle nicht gewechselt. Eurosport überträgt die Matches heute und morgen sowie das Finale am Sonntag live und sogar im Free-TV.
Und beim BBL-Finalturnier in München steht der dritte Spieltag an. Die EWE Baskets Oldenburg treffen auf die BG Göttingen im Niedersachsen-Derby. Und Ratio Farm Ulm spielt gegen die Hagro Merlins Crailsheim. Die Ulmer sind ja aktuell das Team der Stunde. Zwei Spiele, zwei souveräne Siege.
Das überrascht vor allem deshalb, weil sie bei der Unterbrechung der Liga vor einigen Monaten gerade mal auf Platz 10 standen, eigentlich für reguläre Playoffs zu diesem Zeitpunkt gar nicht qualifiziert waren. Aber was macht die Ulmer jetzt auf einmal so stark? Wir haben unseren Basketball-Experten Daniel Wellmann mal gefragt.
Die Neuzugänge wirken sehr integriert, aber auch die gesamte Mannschaft wirkt, als würden sie sehr fokussiert trainiert haben. Archie Goodwin wirkt wirklich so, als wäre er schon ewig bei der Mannschaft dabei. Auch die beiden Neuzugänge Orzukowski und Kleibitzer verstehen das System. Auch wirkt Tyler Haynes sehr entfesselt, als würde er mit dieser neuen Rolle des Playmakers und Combo Guards definitiv klarkommen. Auch gefällt mir sehr, wie Jaka Lakovic die drei Guards, also Per Günther, Andy Obst und Taylor Haynes einsetzt im Spiel und kann die Rotation dementsprechend klein gestalten. Außerdem macht Patrick Heckmann im Moment einen Riesenschritt nach vorne. Er steht da, wo es weh tut und macht eine verdammt gute Aufgabe auch als kleiner Vierer. Wenn Ulm Pace und dieses Spielsystem weiter aufrechterhalten kann, dann könnte es theoretisch sogar zum Titel reichen, auch wenn ich vermute, dass irgendwie München oder Berlin ihnen doch noch in die Quere kommen könnte.
Daniel hat es angesprochen, Alba Berlin, der Pokalsieger, hat auch den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren, und zwar gegen Bamberg. Es war wieder sehr, sehr eng. Wieder machte Alba den Sack erst im letzten Viertel zu. Bis dahin liefen sie ganz oft der Führung hinterher. Am Ende war es dann ein 98-91. Aber dennoch, es war ein knappes Ding und zeigt, bei diesem Finalturnier kann eine Menge gehen. Berlin ist im Moment aber quasi so das zweite Team der Stunde. Ja, und wo wir gerade beim Team der Stunde sind, im deutschen Fußball, sind das, na klar, mal wieder die Bayern. Am Samstag können sie die Meisterschaft schon endgültig klar machen und heute Abend ins Pokalfinale einziehen. Dazu müssten sie Eintracht Frankfurt schlagen. Es ist nicht ihr Lieblingsgegner, aber die haben ja auch keine Fans dabei. Das könnte was werden. Darüber berichten wir morgen bei Stand jetzt.
Und jetzt haben wir noch einen kleinen akustischen Hinweis für euch, denn auch die Serie A in Italien, der Fußball da, geht bald wieder los. Mit der Entscheidung im Pokal fängt es an nächste Woche, und darüber hört ihr jetzt schon mal alles zur Einstimmung im Calcio Siamo Noi Podcast hier auf meinsportpodcast.de zum italienischen Fußball mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ciao Malte!
Ciao Andreas!
Bei CSN, der Serie A Talk, widmen wir uns heute den Halbfinalklassikern der Coppa Italia. Juve gegen Milan und Napoli gegen Inter. Wir diskutieren, wer das Finale erreichen könnte, und schauen dabei hinter die Kulissen der Protagonisten.
Mit dabei sind wieder unsere Experten aus den jeweiligen Fanlagern, die mit uns zusammen den Status quo ihrer Vereine erörtern. Das Ganze wird wie immer angerichtet mit einer Prise Humor
und einem Esslöffel Sarkasmus.
Also unbedingt reinhören bei Calcio Siamo Noi, dem Podcast zum italienischen Fußball hier auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt war es das dann von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag pünktlich um 7:07 auch heute wieder auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und das werden wir selbstverständlich dann auch morgen wieder machen.
Also kommt gut durch diesen Mittwoch, wenn euch gefällt, was ihr hört. Auch heute der Hinweis, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, gebt uns dort gerne auch ein paar Sterne und schreibt was dazu. Wir freuen uns auf eure Kommentare und natürlich auch über Anregungen, zumindest Stand jetzt. Sagt auch gerne weiter, Stand jetzt lohnt sich, und auch der Klick auf meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt selbstverständlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss wie immer von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Malte, noch ein Käffchen?
Ja, immer. Hau rein.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.